Frieden bedeutet für mich, dass keiner aus der Familie gestorben ist. Leila, 14 Jahre alt, mit 12 Jahren aus Syrien geflohen. Frieden bedeutet für mich Glück. Shahad, 13 Jahre alt, mit 3 Jahren aus Syrien geflohen. Frieden bedeutet für mich, glücklich zu leben. Nora, 10 Jahre alt.
Es reicht, wir wollen auch in Frieden leben. Mohammed, 18, mit 11 Jahren aus Afghanistan geflohen.
Frieden. Was genau ist Frieden eigentlich? Habt ihr darauf eine Antwort? Vielleicht habt ihr euch diese Frage noch nie gestellt. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil ein großes Glück. Weil ihr vielleicht in einem Land wie Deutschland lebt und nur Frieden kennt. Aber es gibt auch viele Kinder, die in einem Land leben oder gelebt haben, in dem Krieg herrscht. So wie die Kinder, von denen wir eben gehört haben. Sie wissen, was Frieden für sie bedeutet, weil sie den Krieg erlebt haben. Um herauszufinden, was Frieden ist, müssen wir also auch darüber sprechen. Über den Krieg. Ein nicht ganz einfaches Thema, um das es in dieser Sendung gehen soll. Aber von Krieg hört ihr ja sowieso über die Nachrichten im Fernsehen, im Radio, im Internet. Und ich finde, da ist es umso wichtiger, dass wir mal in Ruhe darüber sprechen. Über Krieg und über Frieden. Und was beides für die Menschen bedeutet. Damit ihr wisst, was euch in der nächsten Stunde erwartet. Die 101-jährige Ursula Meyer-Lücken erzählt uns von ihren Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in Berlin. Ich spreche mit Saif Arsalan, der 2015 aus seinem Heimatland Syrien geflohen ist und mittlerweile in Deutschland Medizin studiert. Und ich rede mit Elisabeth Raffauf. Sie ist Kinder- und Jugendpsychologin und wird uns Tipps geben, wie man mit diesen Themen rund um Krieg, die einen oft unsicher und ängstlich machen, umgehen kann. Und natürlich wird es auch Musik geben.
Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst mir das mal erklären.
Wozu sind Kriege da? Das Lied ist mehr als 40 Jahre alt, habt ihr vielleicht gemerkt. Auch heute stellen sich Kinder ja diese Fragen. Und ich habe eine Frau getroffen, die hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Es heißt: Wann ist endlich Frieden? Antworten auf Kinderfragen zu Krieg, Gewalt, Flucht und Versöhnung. Und die Frau heißt Elisabeth Raffauf und ist Diplompsychologin. Also, sie beschäftigt sich mit dem, was sich in unseren Seelen abspielt, wenn es um Frieden und Krieg geht. Und da habe ich ihr in unserem Gespräch gesagt, naja, für mich bedeutet Frieden vor allem, dass es keinen Krieg und keine Gewalt gibt, dass wir uns nicht bekämpfen. Daran denke ich zuerst.
Aber Frieden bedeutet natürlich auch noch viel mehr. Also für Kinder ist es auch nicht richtig friedlich, wenn zum Beispiel die Eltern sich zu Hause ständig streiten. Dann fühlt sich das auch nicht wirklich nach Frieden an. Also es gibt einen engeren Begriff, jetzt im Gegensatz zum Thema Krieg. Und es gibt aber auch einen weiteren Begriff. Und da geht es darum, was ist denn ein friedliches Miteinander? Und wie fühlt man sich denn in Frieden? Dass man keine Angst haben muss, das ist auch Frieden.
Das könnt ihr da draußen wahrscheinlich auch alle sehr gut nachvollziehen, ne? Also wenn die Eltern sich streiten oder man selber Streit hat mit den Eltern, dann geht man oft mit einem sehr grummeligen, unguten Gefühl ins Bett, wenn man es nicht geschafft hat, sich noch vorher zu vertragen. Aber tatsächlich bedeutet das Frieden.
Es ist gar nicht so, dass Eltern sich nicht streiten dürfen oder dass es keinen Streit zu Hause geben darf. Die Frage ist, wie streitet man sich? Also hat man jetzt Meinungsverschiedenheiten und sagt sich, dass man unterschiedlicher Meinung ist und wird vielleicht auch mal ein bisschen lauter? Oder streitet man sich so, dass die Kinder das Gefühl haben, da gibt es gar keine Versöhnung mehr? Mhm. Die sind richtig böse miteinander, so grundböse. Und das ist ganz schlimm, weil dann vergessen die mich. Wenn die sich so streiten, dann denken die nur daran, wie verletzt sie sie selber sind und haben gar nicht mehr ein Gefühl dafür, wie es mir als Kind eigentlich geht. Also wenn es so böse Streits gibt und Kinder Angst haben müssen, die Eltern vielleicht werden die sogar dann gewalttätig oder sie trennen sich oder sowas. Das sind schlimme Streits. Also dass man sich mal über irgendwas streitet, auch in wirklich respektvoller Weise, das ist okay. Immer vorausgesetzt, dass die Kinder auch wissen, es gibt auch wieder eine Versöhnung.
Manchmal ist Streiten also nicht schlimm. Es geht eher um die grundsätzliche Atmosphäre, in der man lebt. Muss ich Angst haben, hier meine Meinung zu sagen, oder ist es völlig okay? Und da ist es mit dem Streiten in der Familie ähnlich wie mit Uneinigkeiten zwischen verschiedenen Ländern. Dass es verschiedene Meinungen gibt, ist erstmal normal, denn alle haben unterschiedliche Interessen. Aber wenn daraus Kampf wird und Unversöhnlichkeit und eben Krieg, dann ist das richtig schlimm für alle Seiten. Und Kinder stehen immer dazwischen.
Krieg heißt mit Waffen kämpfen, Bomben werfen. Jederzeit könnte eine Bombe auf dich kommen. Angst. Samir, 15 Jahre, war 8, als die Familie aus Afghanistan geflohen ist.
Krieg bedeutet für mich, dass viele schlimme Sachen passieren. Tote Menschen, laute Geräusche, Schreie. Ich habe so viele Geräusche gehört. Deshalb ist Silvester für mich schlimm, weil ich mich zurückerinnere. Fatima, 12 Jahre, war 5, als sie mit ihren Eltern und ihren 6 Geschwistern aus Afghanistan nach Deutschland geflohen ist.
Man fühlt sich, dass man nichts reden kann. Man ist stumm. Raib, 11 Jahre alt, mit einem Jahr aus Syrien geflohen.
Krieg bedeutet, dass Menschen sterben. Menschen werden von ihren Familien getrennt. Man hat Angst vor den Leuten, die den Krieg angefangen haben. Man weint viel bei Krieg. Am blödesten ist, dass man aus seinem eigenen Land flüchten muss und jederzeit Bomben fallen könnten. Zetayesh, 10 Jahre, war 3, als die Familie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen ist.
Stellt euch das mal vor, jemand lässt Luftballons fliegen, vielleicht auf einem Kindergeburtstag. Ein Fest wurde gefeiert, es wurde gesungen, gelacht, vielleicht gespielt. Und dann wird daraus ein furchtbarer Krieg. Zum Glück ist das nur ein Lied.
99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Liegen, haben Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.
In Deutschland erinnern wir uns jedes Jahr im Mai an das Ende des Zweiten Weltkrieges, am 8. Mai 1945. Und wir gedenken der Millionen Menschen, die Opfer in diesem Krieg geworden sind. Ein Krieg, den Deutschland am 1. September 1939 begonnen hat. Genauer gesagt, der Diktator Adolf Hitler und seine Partei, die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 6 lange Jahre dauerte dieser Krieg. Die nationalsozialistische Regierung und ihre Anhänger, kurz die Nazis, haben damit Deutschland, Europa und die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzt. Und sie verfolgten und töteten Juden, 6 Millionen Juden. Dieser Völkermord wird als Holocaust bezeichnet. Die Nazis haben auch viele andere Menschen verfolgt und getötet. Menschen mit Behinderungen, Menschen mit schwarzer oder brauner Hautfarbe, homosexuelle Männer, also Männer, die andere Männer liebten. Und sogar Menschen, die einfach nur sagten, wir wollen Frieden. Die Zeit war schrecklich und endete eben erst am 8. Mai 1945. Lasst uns mal in eine Radiosendung von dem Tag hören, an dem der Zweite Weltkrieg beendet wurde, also dem 8. Mai 1945. Damals klang Radio noch ein bisschen anders als heute. Es knackt und knirscht.
Ihr endet unterzeichneten. die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen, vor dem Oberkommando der Roten Armee und gleichzeitig vor dem Oberkommando der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Unterzeichnet am 8. Mai 1945 in Berlin. Wir übertrugen den Wortlaut der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte.
Was bedeutet das, bedingungslose Kapitulation? Ist damit schon Frieden? Schwer zu sagen. Bedingungslose Kapitulation bedeutet erstmal, dass das deutsche Militär aufgegeben hat, ohne dafür etwas zu fordern. Sie haben also zugegeben, wir haben verloren. Und danach wurde Deutschland unter den vier sogenannten Alliierten aufgeteilt. Als Alliierte bezeichnet man diese vier Länder: Frankreich, Großbritannien, die Sowjetunion, heute Russland und die USA. Diese vier Länder kämpften als Verbündete gemeinsam gegen Nazi-Deutschland und waren also die Sieger des Zweiten Weltkrieges. Ursula Meyer-Lücken ist die Ur-Ur-Großtante meiner zwei Söhne und eine echte Berlinerin. Und sie wurde 1924 geboren. Als der Krieg 1939 begann, war sie 15 Jahre alt. Als er endete, 21. Sie hat also ihre ganze Jugend in einem Land gelebt, in dem Krieg herrschte. Und obwohl das lange her ist, hat sich viel von dem, was sie damals erlebt hat, tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Wenn ich mit Tante Uli, wie wir sie nennen, sprechen möchte, besuche ich sie in ihrer kleinen Wohnung. Denn auch wenn ihr Kopf noch völlig klar ist, ihr 101 Jahre alter Körper ist ganz schmal, zart und fast zerbrechlich. Ihre vier Wände verlässt sie deswegen kaum noch. Als ich mit ihr spreche, sitzt sie auf ihrem gemütlichen Sofa vor einem Gemälde aus Ölfarben und einer Wanduhr. Tante Uli hat sich tief in die Polster fallen lassen und die Arme hinterm Kopf verschränkt, als sie mir erzählt, wie sie den Krieg erlebt hat. Die Orte, die sie gleich nennt, sind Stadtteile in der großen Stadt Berlin.
Das ging ja dann ziemlich bald mit den Bombenangriffen los. Und zunächst wohnten wir ja noch in Neuwestend, aber nach der Scheidung meiner Eltern zogen wir in den vierten Stock in Halensee. Und dort mussten wir jede Nacht runter in den Keller, wenn Fliegeralarm war. Sobald die Alarmsignale losging, wir waren immer schon darauf eingestellt und hatten unsere Sachen, unsere kleinen Koffer mit den wichtigsten Dingen immer griffbereit und gingen dann runter in den Keller, wo wir mit den anderen Leuten aus dem Haus, von dem Vierstecken-Haus, zusammen warteten. Und da hörten wir dann eben immer die Bomben fallen. Und eines Tages ist auch eine Bombe auf unser Haus gefallen. Und ein Flügel des Hauses, also oder ein Trakt des Hauses, krachte über uns zusammen. Und es kamen also riesige Staubwolken in die offen gedrückte Kellertür von dem Luftschutzkeller rein, sodass wir erst gar nichts sehen konnten. Aber dann legte sich der Staub und wir liefen raus. Und draußen trafen wir die anderen Ausgebombten aus dem Haus und aus dem Nebenhaus. Und wo nun hin, mitten in der Nacht? Wir hatten ja kein Haus mehr. Dass da wieder ein Bombenangriff war in der Nacht darauf und dass ich in der Nacht so gezittert habe. Von dem Schock noch von dieser Nacht vorher.
Tante Uli sagt, sie kann sich bis heute an diese Bombennächte erinnern, als sei es gerade erst passiert. Dabei ist es mehr als 80 Jahre her. Doch das Heulen der Sirenen, das Sirren der fallenden Bomben und der Krach, wenn sie explodierten, das hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Genau wie die Tage Ende April 1945, in denen sie das nahe Kriegsende schon ahnten. Aber dann geschah am 26. April, nur 12 Tage bevor Deutschland am 8. Mai endlich aufgab und der Krieg aus war, noch eine Katastrophe.
Und dann hieß es, bei uns im Haus hieß es, am Stäubenplatz, das Milchgeschäft macht jetzt Ausverkauf. Wir mussten ja was zu essen haben. Und da sind meine Schwester und ich hingelaufen. Das, also hier ist die Preußenallee und Theodor, oder U-Bahnhof Neuwelsend. Ne? So. Sind wir hingelaufen, da stand schon eine große Schlange draußen vor der Tür. Und dann fiel dann eine Granate dort runter und dadurch ist nun meine Schwester mit Splittern in den Bauch ist sie getroffen worden. Ich hier an der Schulter, das blutete auch ganz stark. Und dann hat man meinen Vater benachrichtigt, der ja in der Preußenallee wohnte. Und der ist dann gekommen und hat mit dem Wagen uns in das Lazarett, unsere Westendschule war Lazarett geworden, gebracht. Und dort zuerst meine Schwester, die ja viel schlimmer verletzt war und auch große Schmerzen hatte. Eingeweidezerreißungen hieß es. Ja. Und dann kam ich dahin und da sah mich ein Mädchen, was ich kannte, die da Schwester war. Und die holte einen Arzt herbei, der gab mir eine Narkose und nähte mir diese Wunde, die Ader zu, hier an der Schulter. Und als ich wieder aufwachte, lag ich im Keller nach der Narkose und ich fragte nach meiner Schwester und da hieß es, die ist jetzt im Hildegard-Krankenhaus am heutigen Theodor-Heuss-Platz. Und da wurde ich auch hingefahren mit dem Auto und kam in ein Zimmer, ein Vierbettzimmer. Und da war ein, drei Betten waren belegt und eins war frei, in das ich gelegt wurde. Und in dem Bett war vorher meine Schwester gestorben, eine Stunde vorher. Dann kamen meine Eltern, die das natürlich inzwischen erfahren hatten. Und dann haben sie mir erzählt, dass Iso tot ist. Haben wir dann zusammen natürlich furchtbar geweint.
Das ist unvorstellbar grausam. Das ist Krieg.
Und dann blieb ich dort in dem Krankenhaus und ein einziger Arzt in dem ganzen Krankenhaus war noch nicht getürmt, sondern noch da und kümmerte sich um die Patienten. Und dann hat mich meine Mutter nach Hause geholt und meine Mutter war ja im Ersten Weltkrieg Rote Kreuz-Schwester gewesen. Und da lag ich dann mit dieser Verwundung und hatte dann auch Fieber und es hatte sich entzündet, gab ja noch keine Antibiotika oder sowas. Und meine Mutter hat dann ein rotes Kreuz an die Wohnungstür gemalt, denn da war ja nun bereits Krieg zu Ende. Rotes Kreuz, so in der Hoffnung, dass dann die Russen vielleicht ja Rücksicht drauf nehmen. Und hat sich selber Schwesternkleidung angezogen, die sie noch hatte, so diese gestreiften Kleider und Weißschutz und so. Und eben dieses Rote Kreuz. Und das ist natürlich alles noch so deutlich vor einem, das vergisst man nie.
Tante Uli beschreibt hier auch die Angst, die die Menschen in Deutschland vor den Siegern hatten. Denn Deutschland hatte den Krieg ja angefangen und ganz viel Leid über andere Länder gebracht. Da fürchteten sich die Menschen vor der Rache der Sieger. Auch Tante Uli. Und doch spürte sie damals auch Erleichterung. Zum einen schlicht, weil sie überlebt hatte. Und weil es nun vorbei war, das Bomben, Schießen und Zerstören. Sie erinnert sich daran so lebendig, dass sie heute noch von Wehrmacht spricht, wenn sie das deutsche Militär meint. Denn während der Nazi-Jahre hieß das eben Wehrmacht. Heute heißt unser Militär in Deutschland Bundeswehr. Das müsst ihr im Kopf haben, wenn ihr jetzt Tante Ulis Antwort auf meine Frage hört, wie sie damals ihre ersten Schritte in Frieden gemacht hat.
Wir haben damals alle gedacht, als nun der Krieg zu Ende war, nie wieder Waffen. Weißt du? Und jetzt, wenn ich dann höre, jetzt die Wehrmacht wird wieder ausgebildet und so, da denke ich, das sollte doch nie wieder sein. Wirklich. Und es ist doch wieder ganz schrecklich, ne? Entsetzlich. Und auch der Gedanke, Waffen will ich auch nicht. Ne? Gar nicht. Aber es scheint nicht zu gehen. Ich weiß nicht. Und möglicherweise kann auch die Generation, die jetzt dafür ist, dass man das alles hier schön, tolle Rüstungen und weiß ich für Waffen, die haben das vielleicht nicht erlebt, weil sie jede Nacht, wenn die Sirene losging und wir immer. Und dann standen wir manchmal draußen und hatten gar kein Zuhause mehr. Wohin? Und das alles nochmal, das ist ein so schrecklicher Gedanke. Und weder Deutsche noch Russen noch andere sollen umkommen durch Granaten. Also wie gesagt, wir haben eben bei Kriegsende gedacht, nie wieder, nie wieder. Und sind eigentlich entsetzt darüber, dass es kein Nie wieder gibt. Ne?
Nie wieder Bomben. Nie wieder aufeinander schießen. Nie wieder gegeneinander kämpfen. Und weil all das von Deutschland angezettelte Grauen mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 erstmal endete, ist dieser Tag so ein wichtiger Feiertag geworden. An diesem Tag erinnern wir uns alle an das Ende dieses schrecklichen Krieges.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Der Mann, der diese Worte am 8. Mai 1985, also genau 40 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im Deutschen Bundestag gesprochen hat, war der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker.
Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder gegen Türken, gegen Alternative oder gegen Konservative, gegen Schwarz oder gegen Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.
Panzer, der Blumen statt Granaten verschießt, das wär's doch, oder? Das hätte sich sicher auch Saif Arsalan gewünscht. Er stammt aus Syrien. Heute lebt er in Deutschland. Denn in seiner Heimat hat es einen Krieg gegeben, vor dem er geflohen ist. Und zwar einen Krieg, an dem kein anderes Land beteiligt war. Man nennt das Bürgerkrieg, wenn Menschen aus dem gleichen Land in ihrer Heimat gegeneinander kämpfen. Als genau das 2011 in Syrien beginnt, ist Saif Arsalan 14 Jahre alt. Bis dahin, so hat er mir das erzählt, hat er ein Leben geführt, wie ihr das vielleicht auch kennt.
Ich verbrachte meinen Alltag zwischen Schule, Wohnung, Spielen auf der Straße und auch der Bibliothek in unserer Stadt. Es gab eine sehr große Bibliothek, wo es Kurse gegeben wurden. Und da habe ich mich bei einem Malkurs angemeldet und da war ich sehr oft da. Und ansonsten war ich... Nach der Schule habe ich mit den Nachbarn auf der Straße gespielt und ja, es war alles friedlich und so lief mein Alltag.
Und die Stadt, aus der Sie kommen, heißt?
Heißt Duma, das ist ein Vorort von Damaskus.
Mhm.
Und ja, die Straße war groß und wir haben immer Fußball gespielt und Versteckspiele und ja, die Straße war nicht so häufig befahren, von daher konnten wir Steine auf der Straße setzten, die Markierungen für die Tore. genau, und auch mit den Fahrrädern sind wir gefahren durch die Straßen.
Saif Arsalan hat ein Leben in Frieden geführt, wie ihr es auch kennt. Er geht in die Schule, zu einem Malkurs, spielt Fußball. Ein ganz normales Leben in einer friedlichen Stadt. Und was ist dann passiert? 2011 wollen die Menschen in Syrien Veränderungen. Sie fühlen sich immer mehr von ihrem Staatsführer Assad unterdrückt und wollen freier leben. Doch der reagiert auf ihre friedlichen Proteste mit Gewalt, lässt seine Soldaten auf die eigene Bevölkerung schießen. Manche wehren sich, auch mit Gewalt. Es beginnt der Bürgerkrieg. Und als der auch immer näher an das Leben von Saif Arsalan heranrückt, beschließt seine Mutter, mit ihm zu fliehen, nach Europa. Fast von heute auf morgen soll Arsalan damals das Land verlassen, in dem er geboren wurde und aufgewachsen ist, in dem er zur Schule gegangen ist und in dem er Freundinnen und Freunde hatte.
Ich war sehr verzweifelt, denn meine ganzen Freunde, meine ganze Familie war in Syrien und ich hatte nicht genug Zeit, mich zu verabschieden. Zwar, wir müssen innerhalb einer Woche Syrien verlassen. Ja, aber in so einer Situation ist die Zeit so schnell vorbei an uns gegangen, weil wir dann uns sehr schnell von den engsten Verwandten verabschieden konnten und dann auch die wichtigsten Sachen zusammenbekommen konnten, damit wir in den Libanon, in die Türkei reisen.
Und wie sind Sie dann nach Deutschland geflohen?
Wir sind nach Izmir gefahren. Izmir liegt direkt am Mittelmeer. Und von dort habe ich einen Schlepper kontaktiert, der uns dabei geholfen hat, auf eine griechische Insel zu kommen.
Hierzu muss ich kurz was erklären. Izmir ist eine Stadt in der Türkei. Die Türkei gehört aber nicht zur Europäischen Union. Doch die will Saif Arsalan erreichen, weil er sich erhofft, dort in Frieden leben zu können. Deshalb die griechische Insel. Denn Griechenland gehört zur EU. Und ein Schlepper ist ein Mensch, der sich ganz viel Geld dafür bezahlen lässt, dass er geflüchtete Menschen dorthin bringt. Zum Beispiel übers Meer. Aber fast allen Schleppern geht es nicht um die Menschen, sondern ums Geld. Daher kaufen sie keine großen, sicheren Boote, sondern pferchen viel zu viele Männer, Frauen und Kinder auf kleinen Schlauchbooten zusammen, die gar nicht für die Fahrt über das offene Meer gemacht sind. Das ist lebensgefährlich. Viele Geflüchtete ertrinken dabei. Doch sie nehmen die Gefahr auf sich, weil ihre Hoffnung auf Frieden so groß ist. Und so hat auch Saif Arsalan versucht, über das Meer auf die griechische Insel Lesbos zu gelangen.
Also erst beim vierten Versuch hat es geklappt, dass wir auf Lesbos angekommen sind. Die ersten drei Versuche haben nicht geklappt. Und einer der Versuche war gefährlich, weil wir mitten, also es war sehr dunkel, stockdunkel sogar, und ja, mitten auf dem Meer setzte der Motor aus und ja, wir waren alleine, niemand, also kein Schiff war in der Nähe, und wir haben die griechische Marine versucht, sie zu kontaktieren, aber wir bekamen keinen Anruf, ja, und pure Verzweiflung, also es waren Kinder auf dem Boot, auch Frauen und Männer, und ja, und wir konnten den Motor nicht starten.
Das ist ja eine Situation, in der ich mir vorstellen kann, dass man riesengroße Angst bekommt. Wie war da die Menschen untereinander auf dem Boot? Haben die miteinander gesprochen? Haben die sich gegenseitig Mut gemacht oder gebetet oder ja, geweint? Wie kann man sich das vorstellen?
Am Anfang war es Funkstille. Dann, als die Insassen bemerkt haben, aha, also der Motor setzte aus und funktioniert nicht mehr. Und als sie bemerkt haben, okay, der Führer, also der Führer war einer der Insassen, der hat den Motor bedient. Dafür bekam er die Überfahrt kostenlos. Und er hat versucht und versucht, also das heißt, er kannte sich mit dem Motor überhaupt nicht aus. Er hat versucht und es hat nicht geklappt. Und dann gab es Panik unter den Insassen und ja, es gab Schreie und Kinder weinten. Es war auch sehr eng auf dem Schlauchboot. Es wurde einem versprochen, dass nur 20 bis 30 Leute drauf sitzen, und es waren deutlich mehr Leute drauf. Dementsprechend war es sehr eng und es war überfüllt.
Würden Sie sagen, das war der schlimmste Moment Ihrer Flucht? Oder wenn Sie an Ihre ganze Geschichte denken, wo hatten Sie wirklich die größte Angst?
Eigentlich da. Weil wir wussten nicht, wie es dann weitergeht. Wir wussten nicht, ob uns jemand rettet, ob ein Schiff kommt, was wir machen, ob der Motor wieder geht, also wieder funktioniert. Und wir wussten auch, dass viele vor uns ertrunken sind. Also, dass ihnen das Gleiche passiert und dass niemand ihnen zu Hilfe kam. Und sie ertrunken sind, und wir haben gedacht, das wird mit uns das Gleiche passieren.
Was ist dann passiert, dass sie da rauskam aus dieser Notsituation?
Ein türkisches Marineschiff hat uns entdeckt, zum Glück, und hat uns auf Bord genommen und uns wieder zurück in die Türkei gebracht hat. Da haben wir den nächsten Versuch gestartet.
Könnt ihr euch das vorstellen? Da treibt ihr in einem völlig überfüllten Schlauchboot ohne Motor auf dem Meer, werdet gerade so gerettet und dann versucht ihr es wieder? Wie verzweifelt müssen diese Menschen sein? Und selbst wenn es klappt, damit endet die Flucht ja nicht. Saif Arsalan ist von Griechenland aus noch mehrere tausend Kilometer unterwegs, bis er nach Deutschland kommt. Viele dieser tausenden Kilometer ist er sogar zu Fuß gegangen. Erst der Krieg zu Hause, dann alles zurücklassen müssen, dann Todesangst und unglaubliche Anstrengungen. Und das alles in der Ungewissheit, wie geht es meiner Familie und meinen Freunden zu Hause? Und was wird aus mir werden? Vielleicht kennt ihr ja auch Kinder oder Jugendliche mit Fluchterfahrung aus der Schule oder dem Sportverein. Habt ihr schon mal überlegt, was die vielleicht alle schon erlebt haben an Angst, Ungewissheit, Verzweiflung? Genau das habe ich nämlich auch mit der Psychologin Elisabeth Raffauf besprochen.
Was die Kinder aber erleben, auch wenn jetzt Krieg ist und sie müssen fliehen, die Eltern sagen, wir müssen fliehen, ist erstmal eine große Ohnmacht, weil die Kinder ja gar nichts machen können. Die können erstmal einfach nur mitgehen. Und die Eltern haben manchmal auch gar keinen Kopf dafür, wie es den Kindern geht, weil die selber so aufgeregt sind und so ängstlich sind und das Gefühl haben, sie müssen sofort was tun. Und dann können die Kinder eigentlich erstmal nur hinterhergehen und sind so mit ihren Gefühlen und ihren Fragen total alleine.
Also ich kann mir das so vorstellen, dass man als Kind, ihr kennt es ja auch wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, manchmal das Gefühl hat, na toll, die Eltern bestimmen jetzt, was wir machen müssen. Ja. Und stellt euch vor, die Eltern bestimmen, es wird zu gefährlich für uns hier. Wir müssen jetzt unser Heimatland, dort, wo alle deine Freunde sind, wo dein Kinderzimmer ist, wo alles ist, was du lieb hast, das verlassen wir jetzt. Das heißt, die Gefahr ist so groß, dass wir in Kauf nehmen, dass wir das alles hinter uns lassen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass Kinder vielleicht sogar sauer sind auf ihre Eltern, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, oder?
Ja, und dass die Kinder gar nicht gefragt worden sind, ne? Und dass sie so, sich so übergangen fühlen und dann eben auch so ohnmächtig. Das ist dann in der ganzen Aufregung und der Angst der Eltern komplett vergessen worden, zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Und wie hast du das denn eigentlich erfahren, dass es Krieg gibt? Und wovor hast du denn Angst? Und was wünschst du dir denn am meisten? Und das sind die Kinder nie gefragt worden. Und ich habe das auch erlebt, auch zum Beispiel im Gespräch mit 4 syrischen Kindern. Die habe ich gefragt, nachdem wir über das gesprochen haben, was ihnen passiert ist, gefragt, wie war das denn für euch, darüber zu reden? Und dann haben die gesagt, das war so entlastend, weil es einfach einen Platz bekommt und weil sie gehört werden. Die Eltern haben ja auch manchmal das Gefühl, wir wollen unsere Kinder schützen, wir erzählen denen das gar nicht. Also jetzt die Kinder, die geflohen sind, dann haben die zum Teil von ihren Eltern auch was ganz anderes gehört. Ne? Wir sind jetzt mal auf einem längeren Urlaub oder so, ne? So, weil die Eltern natürlich ein sehr verständliches Bedürfnis auch hatten, die Kinder zu schützen. Aber die Eltern haben vergessen, dass die Kinder das ja trotzdem merken.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?
Vielleicht habt ihr das Lied ja schon mal gehört. Es ist schon etwas älter und wird auf der ganzen Welt in verschiedenen Sprachen gesungen. Ich finde es traurig und schön zugleich, weil es die Sinnlosigkeit von Kriegen anprangert und gleichzeitig so wehmütig erzählt, was Kriege uns alles wegnehmen.
Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht auch bei uns in Europa wieder Krieg, seit Russland die Ukraine überfallen hat.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
So hat damals der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert. Und diese Zeitenwende, wie Olaf Scholz das genannt hat,
die haben natürlich vor allem und in allererster Linie die Menschen in der Ukraine erlebt, als plötzlich Bomben und Granaten auf sie geschossen wurden. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind damals geflohen, auch nach Deutschland. Vor allem Frauen mit ihren Kindern, weil sie sich in Sicherheit bringen wollten. Aber auch Männer, die Angst hatten, nun auch im Krieg kämpfen zu müssen. Doch natürlich sind ganz viele auch in ihrer Heimat geblieben. Vielleicht kennt ihr ja auch Kinder aus der Ukraine. Manche sind ja, wie gesagt, nach Deutschland geflohen, gehen jetzt hier zur Schule. Und wie ist es eigentlich, wenn die in der Klasse oder auf dem Schulhof auf Kinder treffen, die aus Russland stammen? Manchmal gibt es dann auch Streit. Und genau dazu habe ich die Psychologin Elisabeth Raffauf gefragt. Wie können wir denn damit umgehen, wenn wir daneben stehen und das mitbekommen?
Ja, wenn ich beide Kinder kenne und vielleicht auch beide irgendwie mag und das mir total unangenehm ist, dass die sich streiten, dann habe ich ja vielleicht so als Kind den Impuls, weggehen. Mhm. Bloß nichts damit zu tun haben, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit jetzt umgehen soll. Und vielleicht verstehe ich auch gar nicht, warum die da so beharren. Und dann ist es vielleicht wichtig für mich, wenn ich verstehe, diese beiden Kinder, die hören zu Hause ganz unterschiedliche Dinge darüber, wie es zu dem Krieg gekommen ist und wer da der Böse und wer der Gute ist. Und da haben die so gegensätzliche Dinge gehört zu Hause. Und die sehen sich gegenseitig vielleicht so als Stellvertreter dieses anderen Landes, also des feindlichen Landes. Und deshalb beschimpfen die sich jetzt. Das kann man erstmal ja sehr gut verstehen. Und wenn ich da außen stehe, kann ich vielleicht gar nicht so viel machen. Ich kann vielleicht sagen, wisst ihr, was meine Erfahrung ist? Letztendlich, oder ich kann die Kinder auch fragen, seid ihr denn alle trotzdem für Frieden? Mhm. Egal, wer angefangen hat? Das könnte ich die Kinder fragen und ich könnte aber auch sagen, Mensch, das ist so ein schwieriges Thema und das belastet ja auch mich, wenn ich das mit ansehen muss. Können wir mal in der Schule darüber reden? Können wir mal unsere Lehrerin oder unseren Lehrer fragen, dass wir das mal besprechen, alle zusammen und dann zu sehen, eigentlich ist es wahrscheinlich so, dass wir doch alle irgendwie auch Frieden wollen, egal wo wir herkommen.
Viele Kinder, die hier in Deutschland groß geworden sind und jetzt auch von den Kriegen in anderen Ländern der Welt mitbekommen, das ist ja etwas, was weit weg erscheint erstmal. Wenn man dann die Kindernachrichten zum Beispiel guckt und dann macht man sie wieder aus, dann ist es vielleicht auch erstmal gut. Dann vergisst man das vielleicht schnell auch wieder. Aber viele beschäftigt auch die Frage, was ist denn, wenn der Krieg zu uns kommt?
Mhm. Und das ist ja erstmal auch eine wichtige Frage. Und dann ist es natürlich gut, wenn Eltern auch was dazu sagen können. Und wenn sie ehrlich sind, dann würden sie sagen, natürlich kann ich das nicht 100% sagen, ob der Krieg auch zu uns kommt. Aber ich weiß zum Beispiel, dass Deutschland ja in der NATO ist und die NATO ist ein Bündnis. Da haben sich ganz viele Länder zusammengeschlossen und die haben sich gegenseitig versprochen, wenn ein Land angegriffen wird, dann helfen die anderen. Die helfen dann, das Land zu verteidigen. Und das ist eigentlich ein guter Schutz, weil wenn jemand weiß, wenn ich dieses eine Land angreife, dann habe ich mit den ganzen anderen Ländern auch zu tun, dann überlegt er sich das mindestens 100 Mal, ob er sich das wirklich traut. Und das ist ein ganz guter Schutz.
Das ist eine ganz gute Versicherung, ne? Das kann man so auch erklären. Aber der Gedanke, dass der Krieg vielleicht auch zu uns kommt, als der Krieg in der Ukraine begann, haben wir alle auch gemerkt, das ist gar nicht so weit weg von uns. Das fühlte sich dann schon sehr viel bedrohlicher an als ein Krieg in Syrien zum Beispiel. Wenn ich ehrlich antworten würde als Mutter, würde ich sagen, der Gedanke daran macht mir Angst.
Mhm. Wichtig, wenn die Kinder sagen, dass sie sich darüber Sorgen machen, dann ist es ja auch gut, den Kindern zu sagen, und das kann ich erstmal gut verstehen und ich kenne das Gefühl auch. Und dann sich zu sagen, okay, und wie ist denn die reale Situation? Die reale Situation in Deutschland ist ja eine ganz andere als in der Ukraine. Und dann kann man das erklären, wie das mit der NATO zusammenhängt und sich dann sagen, ja, wenn wir solche Gefühle haben, dann ist es erstmal gut, die zu teilen. Und dann kann man irgendwie gucken, okay, wir haben Angst und das ist verständlich. Und wenn wir aber mit dem Verstand gucken, wissen wir, bei uns ist die Chance viel, viel geringer als jetzt in einem Land, die zum Beispiel nicht in der NATO sind.
Das heißt, man muss als Vater oder Mutter, als Eltern, als Oma und Opa nicht so tun, als hätte man nie Angst vor etwas, auf keinen Fall.
Nein, weil die Kinder sind ja nicht blöd. Die kennen uns ja viel besser als manchmal wir sogar selber. Und das ist ganz gut, wenn wir das wissen. Das heißt, wenn wir den Kindern was erzählen, was gar nicht stimmt, wenn wir sagen, oh nee, es ist doch nichts. Und die Kinder spüren, aber ey, ich kenne doch meine Mutter. Ich weiß doch, die ist sonst nicht so nervös und so aufgeregt. Dann macht's, die soll mir doch nichts vormachen. Und dann hat das Kind natürlich das Gefühl, mein Gefühl passt nicht zu dem, was meine Mutter mir gerade erzählt oder mein Vater. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das nicht einfach wegreden und sagen, das stimmt doch gar nicht. Doch, es stimmt. Und ich kann aber auch sagen, und ich habe auch manchmal Angst und ich spreche da auch mit anderen Erwachsenen drüber, um auch meine Angst zu teilen. Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich schon mal so ein erster Schritt, wenn man mit der Angst nicht mehr alleine ist und wenn man die auf, sozusagen auf mehrere Schultern verteilen kann.
Geht es um die Angst vor Krieg, auch von Erwachsenen, die hier fragen, where is the love, wo ist die Liebe? Das hat sich auch Saif Arsalan gefragt, als er schließlich tatsächlich bis nach Deutschland gekommen ist. Ihr wisst schon, der Junge aus Syrien, der mit seiner Mutter vor dem Bürgerkrieg in seine Heimat geflohen ist. Wir haben eben schon mal von seiner Geschichte gehört. Und ja, er hat es bis nach Deutschland geschafft. Apropos.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Das war die Frau, die vor Olaf Scholz 16 Jahre lang Chefin, also Bundeskanzlerin von Deutschland war. Und die hat damals, 2015, als viele Syrer nach Deutschland geflohen sind, diesen wichtigen Satz gesagt. Sie wollte vor allem auch den deutschen Bürgerinnen und Bürgern Mut machen, die davor Angst hatten, dass in Deutschland für so viele Geflüchtete vielleicht kein Platz ist. Zurück zu Saif Arsalan. Seine Mutter und er kamen zunächst in der Nähe von Heidelberg in ein Geflüchtetenlager in einer ehemaligen Kaserne an. 2015 war das. Und Saif Arsalan erinnert sich daran aber noch sehr gut.
Am Anfang, als wir angekommen sind, war es sehr dunkel. Also es war Abend und wir wussten auch nicht, was wir dann machen. Also wir, der ganze Bus, die ganzen Leute, die im Bus waren, stellten sich an und dann bekam jeder von uns einen Beutel. Es war ein Müllbeutel und darin war so die Basics-Sachen an.
So Zahnbürste, Zahnpasta.
Genau, eine Zahnbürste, Zahnpasta und Pasta und eine Decke.
Und dann fängt man ja an, irgendwie zu versuchen, sein Leben zu organisieren, stelle ich mir vor, oder? Ihre Mutter und Sie zusammen sind dann, Sie konnten ja, also das stelle ich mir am allerschwierigsten vor, kein Deutsch, vielleicht konnten die Menschen auch kein Englisch, also, oder wie haben Sie sich dann unterhalten?
Ich kann Englisch und deshalb war ich auch als Dolmetscher für die anderen unterwegs und habe für sie gedolmetscht. Und ich war für die ganze Gruppe verantwortlich.
Und Sie waren damals wie alt?
18.
Mit 18 Jahren für die ganze Gruppe syrischer Geflüchteter?
Ja.
Zuständig, verantwortlich.
In einem fremden Land ist es komisch. Es werden so viele Sprachen durcheinander gesprochen. Ach da. 16 Jahre, mit 6 Jahren aus Syrien geflohen.
Man ist einsam. Shahad, 13 Jahre alt, im Alter von 3 Jahren aus Syrien geflohen.
Als ich zum ersten Mal in die Schule kam, hatte ich ein Partnerkind, das auf mich aufgepasst und mir beim Deutschsprechen geholfen hat. In der Schule wurde ich viel gehänselt, weil ich nicht so gut Deutsch sprach. Dann habe ich die erste Klasse wiederholt. Da war es besser, aber ich wurde immer noch gehänselt. weil ich zu kindisch war und an den Weihnachtsmann glaubte. Zetajesch, 10 Jahre alt.
Wenn ich Angst habe, rede ich mit meiner Mama oder meiner Freundin. Auf jeden Fall mit einer Person, der ich vertraue. Und dann versucht diese Person, mich aufzumuntern. Das hilft mir. Shahad, 13 Jahre, mit 3 Jahren aus Syrien geflohen.
Stellt euch das mal vor. Ihr kommt in ein Land, das ganz anders aussieht als eure Heimat. Es ist dunkel und kalt, das Essen ist ganz anders. Ständig gibt es Brot und Brötchen und ihr esst aber viel lieber Reis. Ihr könnt die Sprache nicht, versteht niemanden. Und alles ist neu und anders. Und das kommt ja alles noch auf das drauf, was ihr schon erlebt habt. Abschiedsschmerz, als ihr Familie und Freunde verlassen musstet, Todesangst auf dem Meer und ewig lange Fußmärsche in eine ungewisse Zukunft. Da seid ihr im Schockzustand. Erwachsene nennen das traumatisiert.
In der Tat, also da zum Glück war meine Mutter ja dabei und hat mir viel Trost gegeben, also hat mich getröstet. Hm. Ja, wir haben einander getröstet und zu der Zeit haben wir Syrien sehr vermisst und wir hatten immer noch das Gefühl, dass alles sehr, also diese Hektik, dieser Stress, wie geht es dann weiter, wo sind wir? Das war ein permanenter Stress, dass wir dann auch wenig über Gefühle gesprochen haben, sondern es war alles neu und ja, was machen wir jetzt?
Tatsächlich leben Sie seit 9 Jahren in Deutschland, studieren mittlerweile Medizin, ein wirklich schon überhaupt sehr schwieriges Studium und dann auch noch für jemanden, der Deutsch erst lernen musste mit 18. Ich finde es ja beeindruckend, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste Arabisch lernen und 9 Jahre später auf Arabisch Medizin studieren, das scheint mir fast unmöglich zu sein. Wie war das für Sie, Deutsch zu lernen? War Ihnen bewusst, wie wichtig das ist?
Vom ersten Tag an. Am Anfang mochte ich Deutsch nicht. Die Sprache klingt für nicht geübte Ohren etwas hart. Damals habe ich ein Video angeschaut und es war ein Vergleich zwischen den Sprachen und auf Englisch heißt es Butterfly und auf Deutsch Schmetterling oder auf Englisch Umbrella und auf Deutsch Regenschirm.
Das klingt so sehr hart, ne?
Richtig, ja. Genau. Und da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das für eine Sprache? Also am Anfang habe ich Deutsch überhaupt nicht gemocht, also bevor ich in Deutschland angekommen bin. Dann in Villingen, Schwenningen habe ich, als ich unterwegs war, habe ich Brot gekauft und auf der Rückseite stand das Wort Zutaten. Und ich habe es übersetzt und das war mein erstes deutsches Wort. Das ich dann gelernt habe. Und von diesem Moment an hat mich die Sprache irgendwie, es war Liebe auf den ersten Blick.
Auf den zweiten Blick, muss man sagen.
Genau, auf den zweiten Blick, genau. Und ich habe die Sprache mit Leidenschaft gelernt.
Mich hat die Geschichte von Saif Arsalan sehr beeindruckt. Deshalb habe ich ihn dann auch gefragt, was er für Tipps für uns hat, wie wir hier in Deutschland auf Menschen mit Fluchtgeschichten zugehen können. Denn ihr kennt das ja vielleicht auch. Manchmal hat man ja auch Berührungsängste, weil man die Sprache nicht kann oder weil man Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Aber Saif Arsalan hat mir da gesagt, einfach machen.
Also die geflüchteten Kinder sind, also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich war ein schüchternes Kind. Und es hat mich immer gefreut, wenn jemand auf mich zukam und mit mir gesprochen hat, weil ich auch zu der Zeit auch nicht so gut Deutsch gesprochen habe, war es für mich sehr schwierig, auch in einer Gruppe, ein Teil einer Gruppe zu sein. Mhm. Und wenn das geschafft ist, dann fühlt man sich sehr, sehr gut. Also es geht auch um die Integration und um auch, dass man ein Teil einer Gruppe wird.
Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Schulhof Fußball spielt, dass man einfach mal hingeht und sagt, möchtest du mitspielen?
Richtig.
Beim Fußballspielen braucht man jetzt nicht so viel reden,
genau.
Dass man dann einfach mal zusammen Fußball spielt und den anderen willkommen heißt.
Genau.
Das ist doch ein toller Rat, ganz konkret und ganz einfach umzusetzen.
Saif Arsalan hat mir dann noch gesagt, dass es vor allem darauf ankommt, sich gegenseitig mit Respekt zu begegnen, mit Verständnis füreinander. Und er hat einen ganz wichtigen Satz gesagt.
Frieden ist nicht selbstverständlich.
Wann ist Frieden endlich Frieden? Wann ist Frieden endlich Frieden? Und all das Elend vorbei. Wann ist Frieden endlich Frieden? Wann ist Frieden endlich Frieden? Und das Ende der Barbarei. Wann ist Frieden endlich Frieden? Wann ist Frieden endlich Frieden und all das Elend vorbei? Wann ist Frieden endlich Frieden? Wann ist Frieden endlich Frieden und das Ende der Barbarei?
Wann ist Frieden? Was ist Frieden? Auf diese Fragen wollten wir in dieser Sendung Antworten finden. Aber ich habe in meinen Gesprächen mit Saif Arsalan oder Tante Uli gelernt, wir können den Frieden auch in uns selber suchen, wenn wir uns mal umgucken und die schönen Dinge hervorheben. Mir geht es gut. Ich bin gesund. Meine Liebsten sind gesund. Meinen Freunden geht es gut. Dann bewahren wir uns auch die Hoffnung, dass vielleicht auch alles wieder gut werden kann. Und das kann es wirklich. Eine schlimme Verletzung kann heilen. Aber was ist mit seelischen Verletzungen? Das habe ich die Psychologin Elisabeth Raffauf gefragt.
Die Seele ist, die kann man durchaus so verstehen, dass sie einfach, die ist ja sozusagen unser Kern. Und die, da, das signalisiert uns ja, wie fühlen wir uns eigentlich, wie geht's uns eigentlich. Und natürlich können wir uns sehr unten fühlen, sehr traurig fühlen und auch sehr antriebslos fühlen und ohnmächtig fühlen. Das ist alles etwas Seelisches, ja. Und gleichzeitig kann das auf jeden Fall wieder heilen und kann das auch wieder stärkt, also wieder stark werden. Manchmal ist das so, man möchte so gerne, dass das so von einem Tag auf den anderen passiert. Dass man so einen Schalter umlegen kann und sagen kann, okay, und jetzt weiß ich, was ich machen kann und morgen ist alles wieder weg. Und so funktioniert die Seele nicht. Die Seele braucht Zeit. Und das ist wichtig, dass wir das alle wissen, dass die Seele manchmal Zeit braucht und wir mit unseren Gefühlen manchmal nicht so schnell sind, wie andere vielleicht mit ihrem Verstand sind oder wie wir selber mit unserem Verstand sind. Dann weiß unser Verstand, ah, alles klar, ich muss jetzt keine Sorgen mehr machen, das wird hier nicht passieren. Aber unsere Seele hängt vielleicht noch ganz woanders und hat trotzdem noch irgendwie Angst. Und dass wir dem sozusagen auch Zeit geben, das ist total wichtig. Und auch sagen, ich muss da jetzt noch mal drüber sprechen. Und irgendwie ist die Angst aber immer noch. Wenn es dafür Raum gibt, dann ist das die beste Heilung und vor allem die nachhaltigste. Manchmal kann man ja auch ganz schnell wieder fit sein und dann kommt die Angst irgendwann später wieder raus und man versteht gar nicht, warum. Aber das ist noch die Angst von dieser Situation, die da keine Zeit bekommen hat, die dann irgendwann wieder rauskommt in einer ganz vielleicht normalen, kleinen Situation.
Was soll ich jetzt sagen zum Schluss? Machen wir es, wie der Sänger John Lennon gerade gesungen hat. Give peace a chance. Geben wir dem Frieden eine Chance. Jeden Tag aufs Neue. Und wir können auch selber etwas tun. Wir können für Frieden demonstrieren. Wir können uns in Organisationen engagieren. Wir können auch im ganz kleinen Streit schlichten. Na klar, gibt es immer wieder Konflikte. Aber dann lasst uns miteinander reden. Lasst uns dem Frieden eine Chance geben.
Mein Lieblingswort auf Arabisch heißt Salam.
Salam.
Ja.
Frieden, oder?
Richtig, das bedeutet Frieden. Und deshalb auf Arabisch sagt man, also Die Begrüßung heißt Salam Aleikum und das heißt Friede sei mit dir. Und die Antwort lautet Wa Aleikum Salam und das bedeutet und Friede sei auch mit dir.
Das war ein Feature über Frieden und Krieg von Wiebke Keunecke. Regie Sabine Korbmann, Ton Marvin Leesch. Redaktion Emily Riemer und Jessica Schlage. Eine Produktion vom NDR 2025.